SRF 2 Kultur.
Niklaus Stöcklin ist so etwas wie ein Basler Stadtkünstler. Der Maler, Zeichner und Grafiker hat sich künstlerisch oft mit seiner Heimatstadt befasst. Darum ist es auch nur konsequent, wenn seine Werke jetzt im Kunstmuseum Basel zu sehen sind. Christina Kaprez, Niklaus Stöcklin, ein Basler durch und durch?
Ja, er war tatsächlich qua Geburt und Tod Basler. 1896 ist er in dieser Stadt geboren, 1982 dort gestorben. Und er kommt auch aus einer Basler Künstlerfamilie. Sein Onkel Heinrich Müller war schon ein bekannter Basler Maler. Niklaus Stöcklin war aber durchaus auch immer wieder auf Reisen. 1914 beginnt er ein Studium an der Kunstgewerbeschule in München. Aber der Erste Weltkrieg macht ihm dann einen Strich durch die Rechnung und er muss in die Schweiz zurückkommen. Nach dem Krieg reist er in die Toskana und nach Paris und später bis nach Tunesien. Und diese Erfahrungen fließen auch immer wieder in seine Werke ein. Hier und heute kennt man aber schon vor allem seine Gemälde, die sich mit Basel befassen.
Wie präsent ist Niklaus Stöcklin heute noch in Basel?
Er ist präsent mit seinen Malereien im öffentlichen Raum. Viele von uns haben sie vermutlich schon oft gesehen, ohne zu wissen, von wem diese Werke sind. Zum Beispiel auf dem Basler Münsterhof, dort gibt es am Zivilstandsamt ein Wandgemälde von ihm mit Paaren, die sich küssen. Er hat aber auch als Plakatgestalter Bilder geschaffen, die in der ganzen Schweiz verbreitet wurden. Manche werden noch seine Grafiken in Erinnerung haben, zum Beispiel eine Werbung für GABA Hustenpastillen. Das ist ein abstrakter blauer Kopf, der eine rautenförmige schwarze Tablette schluckt.
Jetzt zeigt im Kunstmuseum Basel, das Kunstmuseum Basel Werke von Niklaus Stöcklin. Was wird da genau gezeigt?
Im Museum selber sind nicht die Plakate, sondern die Gemälde von Stöcklin zu sehen, darunter viele Basler Stadtansichten. Die Werke im öffentlichen Raum, die werden mit einer Spezialführung zugänglich gemacht.
Der Basler Maler, Zeichner und Grafiker Niklaus Stöcklin hat sich oft mit seiner Heimatstadt befasst. Dass er mehr zu bieten hat als Lokalkolorit vom Rheinknie, das zeigt eine kleine Ausstellung im Kunstmuseum Basel. Alice Henkes hat die Ausstellung für uns angesehen.
Mit Bildern wie der Rheingasse hat Niklaus Stöcklin sich den Ruf eines Basler Malers erworben. Das streng realistisch gemalte Bild aus dem Jahr 1917 zeigt einen Ausschnitt einer Häuserzeile. Scheinbar hält Stöcklin hier ein friedliches Idyll fest, doch hinter einem der Fenster ist ein Sarg aufgebahrt, auf dem holprigen Straßenpflaster liegt ein verlorener Brief. Über der beschaulichen Gasse liegt eine bedrohliche Stimmung. Die Rheingasse ist vom Motiv her typisch für Stöcklin, erklärt Museumskuratorin Maren Stotz, die die Ausstellung eingerichtet hat. Doch haben Motive wie diese ihn zu Unrecht auf die Position des Basler Malers reduziert.
Niklaus Stöcklin hat ganz grundsätzlich sich interessiert für das Leben, das unmittelbare Leben, das ihn umgeben hat. Er hat auch viele Reiseeindrücke festgehalten oder auch Eindrücke von unterschiedlichen Wohnorten, wo er gewohnt hat.
So finden sich in Stöcklins Spätwerk kleinformatige Stillleben. Mit großer Genauigkeit erfasst Stöcklin Silberzeug und Schuhspanner, die er im eigenen Haushalt parat hat. Ebenso präzise betrachtet er die Welt außerhalb der eigenen vier Wände und gelangt dabei mit ruhigem Pinselstrich zu treffenden Gesellschaftsanalysen. Er porträtiert einen Bürger im Fenster, einen wuchtigen Mann, der sich über Rechnungsbücher beugt und den ganzen Fensterausschnitt füllt. Sein Fleisch glänzt rosig, sein goldener Ehering blitzt breit. Die wuchtige Figur ist ganz Behäbigkeit und Selbstzufriedenheit. Oft gestaltet Stöcklin in seinen Bildern verwirrend leere Räume und Straßen. Geisterhafte Szenerien in idyllischem Gewand, in denen die innere Verlorenheit einer ganzen Generation widerhallt. Niklaus Stöcklin war einer der bedeutendsten Schweizer Vertreter der neuen Sachlichkeit. Diese Kunstrichtung, die nach dem Ersten Weltkrieg entstand, setzt auf eine gegenständliche, realistische Malweise mit starken Kontrasten und präzisen Zeichnungen. Auf dem internationalen Kunstmarkt wurde die neue Sachlichkeit bald von der großen Welle der Abstraktion an den Rand gespült. Stöcklin jedoch blieb der gegenständlichen Malerei zeitlebens treu. Viele Kunstströmungen der Moderne haben ihn deutlich beeinflusst. Der Kubismus ist in vielen seiner Bilder spürbar. In dem Bild Hartmannsweiler Kopf zeigt er eine beklemmende Schneelandschaft, die deutlich surreale Einflüsse zeigt. Stöcklin hat auch gern und viel zitiert. Henri Rousseau, dessen naiv-üppige Naturbilder ihm wichtig waren. Paul Cézanne, dessen kubistische Kompositionen ihn faszinierten. Auch die Toteninsel von Arnold Böcklin hat er neu interpretiert, als Hommage an den berühmten Landsmann. Ein Nachahmer ist er deshalb nicht. Maren Stotz ist überzeugt.
Was wir hier sehen in dieser Ausstellung, kann durchaus bestehen, auch neben großen internationalen Künstlern des 20. Jahrhunderts, die sonst hier im Kunstmuseum gezeigt werden.
Die kleine Ausstellung gibt ihr recht. Sie zeigt einen Künstler, der mit seinem genauen Blick und seiner ruhigen Pinselführung nicht nur Basler Bilderfreunde beeindrucken kann. Dabei präsentiert die Schau nicht nur einen etwas unterschätzten Basler Künstler, sie lenkt den Blick auch auf die in der Schweiz wenig präsente gegenständliche Kunst des frühen 20. Jahrhunderts und zeigt, dass ein begabter Künstler wie Stöcklin auch mit einer streng figürlichen Malweise wesentlich mehr zeigen kann als bloße Oberflächen.
Niklaus Stöcklin im Kunstmuseum Basel. Die Ausstellung ist noch bis 3. November zu sehen.
Das ist SRF 2 Kultur, die Kulturnachrichten mit Christina Capriz. Einer der größten Kunstdiebstähle der Geschichte wird vielleicht bald aufgeklärt. Heute beginnt in Bukarest der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter des Kunstraubs von Rotterdam. Zwei Hauptangeklagte und vier mutmaßliche Komplizen. Sie sollen im Oktober 2012 sieben Gemälde aus der Rotterdamer Kunsthalle gestohlen haben, darunter Werke von Picasso, Matisse und Monet. Nach dem Raub versuchten die Täter, die millionenschweren Bilder in Rumänien weit unter Preis zu verkaufen. Als sie gefasst wurden, soll die Mutter des einen die Bilder verbrannt haben, weil sie Beweise vernichten wollte. Tatsächlich fanden Fachleute im Ofen eines ostrumänischen Dorfes Nägel aus dem 19. Jahrhundert, Pigmente, Grundierstoff und Leinwandfasern. Damit dürften kunsthistorisch höchst wertvolle Bilder von Paul Gauguin und Henri Matisse unwiederbringlich verloren sein. In London sorgen intelligente Abfalleimer für einen Skandal. Die Eimer sind mit Computern ausgestattet und können die Daten der Smartphones von Passantinnen und Passanten sammeln. Die Herstellerin, die Firma Renew, hat die Technologie im Juni getestet und während einer Woche über 500.000 Telefone registriert. In Zukunft könne man Werbekampagnen gezielt auf Kunden zuschneiden, teilte die Firma mit, ähnlich wie das heute schon auf Websites geschieht. Doch die intelligenten Abfalleimer gehen den Londoner Behörden zu weit. Gestern forderten sie, die Technologie solle abgeschaltet werden. Der Genfer Autor Joël Dicker hat mit seinem letzten Roman in Frankreich die Bestsellerlisten gestürmt und bedeutende französische Literaturpreise eingeheimst. Heute erscheint sein Buch auf Deutsch. Die Wahrheit über den Fall Harry Kéber heißt der Roman, der die Geschichte eines Jungautors erzählt und voller Seitenhiebe auf Verlage und Verleger ist. Der Autor ist selber gerade mal 27 Jahre alt, er ist Theorist, hat französische und russische Wurzeln und wuchs in Genf auf. Nach dem Erfolg seines Romans in Frankreich rissen sich deutschsprachige Verlage um die Rechte. Heute erscheint das Buch nun bei Piper.
Eine Zeitreise im Wallis. Die Abtei von Saint-Maurice im Unterwallis ist eines der bedeutendsten Klöster der Schweiz. Nun haben Archäologen dort umfangreiche Funde gemacht. Und diese Funde beweisen, dass die Abtei bereits im Frühmittelalter, aber wohl auch zur Zeit der Burgunderkönige, ein wichtiger Ort war. Urs Gilgen hat Alessandra Antonini, Leiterin der Ausgrabungen, gefragt, was genau sie und ihr Team in Saint-Maurice entdeckt haben.
Also wir haben vor der heutigen Abtei eine Kirche freilegen können, die in etwa gleich groß ist wie eine bereits früher ausgegrabene Kirche am Felsfuß.
Und von welchen Dimensionen sprechen wir da?
Das Schiff ist etwa 10 Meter breit auf 20 Meter lang mit einer Apsis und einem Schiff. Und in dieser Kirche haben wir Böden freigelegt aus einem Mörtelguss. Und unter dem obersten Boden, das war eine große Entdeckung, haben wir einen zweiten Boden freigelegt und darunter Gräber von großer Dimension.
Gräber von großer Dimension, was heißt denn das? Wer könnte in diesen Gräbern gelegen haben?
Die Größe dieser Gräber und die Machart, also mit gemauerten Gräber, die ist derart außergewöhnlich, dass man sich hier fragen könnte, ob hier nicht Teilhaber der Königsfamilie, burgundischen Königsfamilie, vielleicht bestattet waren. Auf jeden Fall ist es sicher eine gehobene Bevölkerungsschicht, die hier bestattet werden konnte.
Und das schließen Sie aus der Größe dieser Gräber?
Aus der Größe dieser Gräber, aber auch, dass man überhaupt in einer Kirche bestattet werden konnte, ist bereits ein Privileg.
Und Sie sagen ja, diese Funde sind außergewöhnlich, die sind sehr wichtig, auch für die Geschichte dieses Klosters in Saint-Maurice. In welchem Lichte erscheint denn jetzt dieses Kloster, wenn Sie diese Funde gemacht haben?
Das sprengt tatsächlich den Rahmen, den man bis jetzt kannte. Jetzt mit diesen zwei großen Gebäuden, die entdeckt wurden, erscheint es wie ein Kathedralsitz, wie ein Bischofssitz mit zwei Kirchen und einer dritten Kirche, die ich noch nicht erwähnt habe, das Baptisterium, also das, was wir üblicherweise im Zusammenhang mit einer Kathedrale haben, haben wir jetzt bei einem Kloster. Also zwei Kirchen, eine dritte, die das Baptisterium wäre, dann ein Residenzbau und dann mehrere Gänge, die diese einzelnen Gebäude verbinden. Und das ist eigentlich einzigartig für die Schweiz sowieso, aber auch in Europa, dass man das im Zusammenhang mit einem Kloster nachweisen kann.
Wenn Sie uns ein bisschen aus Ihrem Handwerk erzählen, wie sind Sie denn auf diese Funde gestoßen jetzt?
Es war vorgesehen, die Straße zu renovieren, also mit einem Oberflächenbelag, aber auch mit den ganzen Kanalisationen. Und da man sich da in ganz unmittelbarer Nähe des Klosters befindet, hat man eigentlich von Anfang an, als die Gemeinde das Projekt angekündigt hat, hat man da angefordert, dass die Kantonsarchäologie diese Arbeiten begleitet. Und dann bereits in den ersten Sondierungen und in der ersten Kanalisation hat man festgestellt, dass man hier durch ein großes Gebäude die Kanalisationen verlegen will. Gleichzeitig hat man bewirken können, dass die neuen Leitungen in den Gräben der Alten wieder verlegt werden. Auch wenn das vielleicht nicht ganz korrekt ist, aber so konnte man diese Mauern und Gräber intakt behalten, also dass sie nicht weiter zerstört werden.
Unser Museum der unnützen Dinge bekommt wieder Zuwachs. Benjamin Herzog hat die Wohnung durchwühlt, ob er was findet, was er eigentlich gar nicht braucht.
Unnütze Dinge bei mir doch nicht. Was hier wie Entrüstung klingt, ist Wahrheit. Das dachte ich jedenfalls bis vor kurzem. Krempel, Krims und Krams, ich entsorge solcherlei, ohne mit der Wimper zu zucken. Das Käppi aus Südamerika, das Gipsbüsi vom Patenkind, alte Handys, Erinnerungsquatsch, zack und weg damit. Was also in ein Museum der unnützen Dinge stellen, wenn's zu Hause diesbezüglich völlig clean aussieht? Ja eben, von wegen. Mein unnützestes Ding hat einen prominenten Platz in meiner Küche, ist relativ groß und doch weiß ich nicht mehr, wann ich zum letzten Mal einen seiner orangen Knöpfe gedrückt habe. Manuell oder automatisch steht da drauf, normal oder Intervall. Mein Mixer, um den es hier geht, der ist ein Mixgenie. Verschiedene Geschwindigkeiten hat er drauf. Kann zermahlen, zerkrümeln, hat sogar eine Rezeptautomatik und sieht erst noch sexy aus. In seinem weißen, früh 80er Jahre Design. Nur sein Aussehen hilft ihm nichts mehr. Altersschwach wie er ist, fängt er nach einer halben Mixminute an zu röcheln und räucheln. Ein flotter Shaker, ein mutiger Mixer, ein neuer, täte da ganz anders. Nur habe ich mich nun mal verliebt in ihn, damals auf dem Flohmarkt, als wir uns zum ersten Mal sahen. Und weil ich zu Küchenmaschinen leider ganz fest treu bin, steht mein Mixer bis heute in meiner Küche. Unnütz, doch, auch wenn er langsam verrostet, sexy wie am ersten Tag. Shake it up.
Frauen, die sich gegen das Kinderkriegen entscheiden, sind bis heute stigmatisiert. Mit diesem Thema befasst sich die erste Kulturseite des Tagesanzeigers heute, Christina Capretz.
Ja, die Autorin des Artikels, Bettina Weber, berichtet über eine aktuelle Debatte in den USA, wo jede fünfte Frau bis 45 kinderlos ist. Nun melden sich in den US-amerikanischen Medien Frauen zu Wort, die sich bewusst gegen das Kinderhaben entschieden haben und sie fordern, dass ihre Entscheidung respektiert wird. Denn aller Emanzipation zum Trotz erwarte man auch im Jahr Jänner 2013 von einer Frau, dass sie irgendwann Mutter werde. Kinderlose gelten als eine Art Fehler im System. Die CNN-Chefmoderatorin Carol Costello erklärte kürzlich, wenn die Leute mich fragen, ob ich Kinder habe und ich Nein sage, schauen sie mich an und sagen, oh, sorry. So, als ob ich eine bemitleidenswerte, traurige, egoistische Person sei, mit der man nichts zu tun haben will. Ähnliche Erfahrungen machten auch andere Frauen, schreibt Bettina Weber in ihrem Artikel im Tagesanzeiger. Kinderlose würden pauschal bemitleidet. Dass sie eventuell gar keine Kinder wollten, das stehe nicht zur Debatte.
Auch das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung befasst sich heute mit dem Thema Kinder. Allerdings stehen hier nicht die Kinderlosen zur Debatte, sondern diejenigen Eltern, die ihre Kinder überbehüten.
Kinder haben in unserer Gesellschaft Seltenheitswert, was sie zu einem kostbaren Gut macht, liest man in der FAZ. Darum werden viele Kinder heute überbehütet, vor allem Kinder von Eltern aus der bürgerlichen, von Abstiegsängsten geplagten Mittelschicht. Overparenting nennt sich das Phänomen, und was Forscherinnen und Forscher in den USA zuerst beschrieben haben, das zeige sich mittlerweile auch sehr deutlich in Europa. Zum Beispiel an deutschen Universitäten, die mittlerweile Elterntage veranstalten, an denen sich interessierte Mütter und Väter über die Lebens- und Studienbedingungen an der Uni informieren können. Das passe in eine Welt, in der Eltern dem Nachwuchs das vergessene Pausenbrot hinterherkarten und die Mutter gern auch nachts den Deutschaufsatz fertig schreibe. Dagegen fordert Melanie Mühl in ihrem FAZ-Artikel, statt die Unselbstständigkeit der Studierenden mit Elterntagen zu fördern, sollten die Universitäten den Studis besser vermitteln, dass mit dem Studium ein neuer Lebensabschnitt beginne, auch für die Eltern.
August Bebel, ein Name, der wohl nur politisch sehr Interessierten etwas sagt, sonst eher vergessen. Dabei war August Bebel jahrzehntelang eine Eminenz der deutschen Arbeiterbewegung. Zu seinem heutigen 100. Todestag hat der Historiker Jürgen Schmidt eine Biografie über den Kaiser der Arbeiter verfasst, so der Untertitel des Buches. Raphael Zehnder hat es gelesen.
Über Politiker kursiert das Vorurteil, sie seien Funktionäre, die von der Praxis keine Ahnung hätten. Bei August Bebel trifft das mit Sicherheit nicht zu. Er war zwar die Leitfigur der deutschen Arbeiterbewegung von den 1860er Jahren bis zu seinem Tod am 13. August 1913. Er war aber auch ein erfolgreicher Unternehmer. Mit 13 war der Sohn eines preußischen Unteroffiziers und einer Magd aus Köln vollweise. Doch statt wie viele andere in proletarischer Bedürftigkeit und Perspektivlosigkeit zu versinken, vermochte Bebel die Weichen anders zu stellen. Zum einen konnte er auf die Unterstützung seiner kleinbürgerlichen Verwandtschaft zählen und er trat in Wetzlar eine Lehre als Drechsler an. Zum anderen war er geistig interessiert und fand im gewerblichen Bildungsverein Leipzig eine intellektuelle Heimat und in der erstarkenden Arbeiterbewegung eine politische. Schon mit Mitte 20 erhielt Bebel, wie Jürgen Schmidt in seiner Biografie schreibt, den Nimbus des einflussreichen Volksredners zugeschrieben. Bebel tourte wiederholt als Agitator durch das sich einigende Deutschland für Sozialdemokratie und Sozialismus, für Vereine, die sich um die Bildung der Arbeiter kümmerten. Erst in dem Zusammen- und Wechselspiel zwischen Vereins- bzw. Parteibasis und den Führungsqualitäten eines August Bebel konnte die frühe Arbeiterbewegung Quantität, Qualität und Stabilität entwickeln, schreibt Jürgen Schmidt. Bebel war ein guter Organisator, was er in der Partei, im Verein und als Unternehmer unter Beweis stellte. Er besaß und betrieb eine international tätige Drechslerei. Anfangs war er durchaus bürgerlich-liberalen Ideen verpflichtet. Doch genau wie sich in den 1860er Jahren die bürgerliche und die proletarische Demokratie trennten, bewegte sich auch August Bebel nach links. Er begann, Marx zu lesen, was ihn stark beeinflusste. Dass Bebel selbst auch Theoretiker war, daran denkt man heute kaum, obwohl ihm 1879 mit dem Buch «Die Frau und der Sozialismus» ein Bestseller gelang, der ihm nach wenigen Jahren ermöglichte, ausschließlich für die Politik zu leben und von der Politik. Das Erfolgsgeheimnis dieses Bestsellers liege darin, dass Bebel darin eine andere Zukunft als möglich beschrieb, schreibt Biograf Schmidt und spricht dabei von utopischem Überschuss, mit dem die künftige sozialistische Gesellschaft dargestellt wurde. Anders gesagt, mit den richtigen Maßnahmen und Methoden würden sich alle Missstände beheben lassen, demokratisch und nicht mit einem revolutionären Umsturz. Das war die feste Überzeugung von August Bebel. Insgesamt 4,5 Jahre saß er für diese Überzeugungen im Gefängnis. Seine Geschäfte als Drechslermeister führte in dieser Zeit und auch als er 1889 Berufspolitiker wurde, seine Frau Julie, gewissermaßen eine Illustration zu August Bebels Hauptwerk »Die Frau und der Sozialismus«. Der Reichstagsabgeordnete August Bebel starb am 13. August 1913 mit 73 Jahren während eines Kuraufenthalts in Passuk in Graubünden. 60.000 Menschen begleiteten seinen Sarg in Zürich auf den Friedhof Silfeld. «Niemand ist groß genug, um Bebel zu ersetzen», schrieb im Nachruf die New York Times. Jürgen Schmidt gelingt es in seiner Biografie «August Bebel, Kaiser der Arbeiter», die im Rotpunkt Verlag in Zürich erschienen ist, sehr gut, diese Größe darzustellen, ohne den sturen Kerl Bebel zu verklären.
100 Sekunden Wissen.
Vergangene Nacht sind wir weitgehend verschont geblieben. Ein warmer Tag, aber keine heftigen Gewitter in der Nacht. Am 6. August hat's ganz anders geknallt. Da gingen innerhalb weniger Stunden über der Schweiz 29.000 Blitze nieder. Das meldete der Wetterdienst SRF Meteo. 2 bis 3 Mal so viel wie normal. Wie aber zählt man Blitze? Hanna Wick.
Fangen Sie auch an zu zählen, wenn Sie einen Blitz sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bis der Donner an Ihr Ohr dringt. Und dann teilen Sie diese Zahl durch 3, um herauszufinden, wie viele Kilometer das Gewitter ungefähr weg ist. Da sind Sie nicht allein. Das Abzählen macht Spaß und außerdem ist die Regel so einfach, dass sie sich jeder merken kann. Will man hingegen wissen, wie viele Blitze niedergehen, dann braucht man mehr als Auge und Ohr. Nämlich hochempfindliche Antennen, und zwar gleich ganze Netzwerke, quer übers Land verteilt. Ein Blitz schickt elektromagnetische Impulse durch die Luft, das zeichnen die Geräte auf. Die Impulse treffen bei allen Messgeräten zu unterschiedlichen Zeiten ein, und aus dieser Differenz kann man dann mit Triangulation herausfinden, wo der Blitz eingeschlagen hat, bis auf 150 Meter genau. Das ist wichtig, damit man keine Blitze doppelt zählt. In der Schweiz bieten verschiedene Firmen solche Systeme an. Sie funktionieren alle ähnlich und sind sehr zuverlässig. Einen Haken haben sie allerdings. Man misst damit vor allem jene Blitze, die den Boden berühren. Blitze, die von Wolke zu Wolke zucken, die werden oft nicht aufgezeichnet, weil sie zu schwach sind oder sich nicht richtig orten lassen. Wenn, wie am 6. August, innerhalb weniger Stunden 29.000 Blitze gezählt werden, dann ist das also nicht die ganze Geschichte. In Wirklichkeit hat der Himmel noch viel öfter geleuchtet.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.